Jahres eine leichte Kost erwartet hat, den muss ich leider enttäuschen. In weniger als 48 Stunden beginnt das neue Jahr. Und ich möchte heute im letzten Gottesdienst es einmal nicht so tun wie sonst, dass wir hier eine Rückschau machen, sondern ich möchte heute in dem letzten Gottesdienst schon mal nach vorne schauen. Und an dem nächsten Gottesdienst wollen wir nochmal ein Stück weit zurückblicken. Sondern ich lese euch deshalb die Jahreslosung für das Jahr 2013. Die stammt nämlich aus dem Hebräerbrief, dem 13. Kapitel, 14. Vers, wo es heißt, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich lese es noch einmal. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Jesus, ich danke dir, dass du da bist heute Morgen, dass du zu uns redest, dass du unsere Herzen kennst, unseren Zustand, alles, was in unserem Leben ist. Ja, und du hast uns angenommen und hineingezogen in deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du zu uns redest, dass du nicht fern bist, sondern nahe jedem von uns. Dass du höchstes Interesse hast, Herr, dass wir dir nachfolgen, dass wir offen sind für dein Reden. Und wir beten, dass das auch heute Morgen geschieht, dass du unsere Herzen erreichst, nicht nur unsere Ohren, sondern dass du unser Leben verändern kannst durch das, was du uns sagst. Dein Wort ist Wahrheit. Und du sagst, die Wahrheit, wenn wir sie hören und erkennen und verstehen, macht uns frei. Dafür danken wir dir, Jesus. Amen. So, das ist der letzte Gottesdienst in 2012. Wir stehen wieder einmal vor einem Jahreswechsel und da fragen sich viele, was bringt das neue Jahr? Wohin treibt Europa? Was geschieht mit dem Euro? Das sind so die nationalen, internationalen, globalen Dinge, die manche Leute sehr stark bewegen. Und ich kenne Leute, die legen tatsächlich sehr viel in Gold an oder eben auch in Immobilien, weil sie sich hier Sorgen machen. Dann gibt es den Bereich, wo wir uns viele persönliche gute Wünsche zusprechen und wo mehr oder weniger gute Vorsätze gefasst werden. Ziele werden definiert, Pläne werden gemacht. Andere wiederum, die lassen sich eher treiben, die nehmen alles, wie es kommt, ohne sich Gedanken zu machen, was kommt und wie man damit umgeht. Und wieder andere, das las ich in einer Zeitschrift, die legen Vorräte an, Lebensmittel, Konserven, Hygieneartikel, Toilettenpapier, Mineralwasser und alles in großer Lagerhaltung. Sie bohren Tiefbrunnen, um sich damit weitgehend unabhängig vom öffentlichen Versorgungssystem zu machen, um für den Notfall gewappnet zu sein. Man kann ja nicht wissen, was kommt. Und das stimmt, diese Leute sind eher skeptisch geprägt, dann gibt es andere, die wiederum im Hinblick auf die Zukunft sehr positiv sind. Aber so hat eben jeder seine eigene Art, wie er die vor ihm liegende Zeit angeht, auch den Jahreswechsel und das neue Jahr, und sich Gedanken um die Zukunft macht oder eben auch nicht. Mir geht es heute Morgen nicht so sehr um den Jahreswechsel, der jetzt ansteht, um die vor uns liegenden 12 Monate, die jetzt neu sich beginnen zu entfalten, um die Entwicklungen, die dabei geschehen und auch all die Unwägbarkeiten, sondern mir geht es heute Morgen um die Ewigkeitsperspektive. Um eine Ewigkeitsperspektive, die wir brauchen, damit alles andere erst einmal in das rechte Verhältnis kommt. Denn ohne diese Perspektive kann es wirklich düster ausschauen. Aber wer eine Ewigkeitsperspektive hat, der wird in einer anderen Weise getragen, egal was kommt. Das ist dann nicht mehr das Primäre. So, was nützt es einem Menschen, wenn er schlau genug ist, hier eben für alles zu planen und Vorsorge zu treffen, damit er gut durch sämtliche Ups und Downs seines Lebens kommt, wenn er dabei aber vergisst, sich auf den großen Wechsel seines Lebens vorzubereiten, hier vorzusorgen und dafür rechtzeitig im Hinblick auf die Ewigkeit alles in die Wege zu leiten. Niemand weiß ja, wann es für ihn soweit ist. Keiner von uns weiß das. Kann sehr schnell gehen, wann wir abberufen werden und wann der Tag dann eben kommt, an dem unser irdisches Leben mit all seinen Wünschen und Wollen und Planen zu Ende geht und wir das Tor zur Ewigkeit durchschreiten. Es ist nur eine Handbreit von jedem von uns entfernt. Und wie sieht es aus bei uns als Christen? Leben wir unser Leben so, wie wir es leben sollen, um vorbereitet zu sein auf den Tag, der kommt? Oder sind wir in erster Linie gegenwartsbezogen und diesseitig orientiert, ohne einen wirklichen Bezug zur Ewigkeit? Im vergangenen Jahr haben wir an manchen Sonntagen sehr genau Dinge betrachtet, die mit dem Evangelium zu tun haben und haben gesehen, es gibt heute auch eine Strömung, wo ein Evangelium verkündigt wird, das man schon ein Evangelium des Erfolgs nennen könnte, wo es immer wieder darum geht, einfach glücklich zu werden, wie wir unser Leben meistern, wie wir endlich alles in den Griff bekommen, wie wir reich und gesegnet werden können, wie wir Komplexe überwinden, Minderwertigkeiten, alles so, was dem Menschen auch eben anhaftet, wie wir uns durchsetzen können, wie wir standhaft sind, wie man Schwierigkeiten bewältigt, wie wir uns wohlfühlen, wie wir gute Gefühle bekommen. Das ist eine starke Strömung seit etlichen Jahren. Oder dann der Gottesdienst. Gottesdienst heute muss eigentlich ein Stück weit Unterhaltung sein. Besucherfreundlich ist ganz wichtig. Besucherfreundlich muss er sein. Nicht zu herausfordernd. Natürlich immer mutmachend. Und ein bisschen gemütlich. Auch nicht schlecht. Die Predigt soll kurz sein. Schlecht hier. Witzig. Eine fröhliche Botschaft, die niemanden wehtut und die jeden Segen verheißt, den der geneigte Hörer sich wünscht und den er sich vorstellen kann, damit danach so einem Gottesdienst jeder beschwingt nach Hause gehen kann. Und der Glaube. Der Glaube, haben wir gesehen, wird oft zu einer Methode, die man anwendet, damit alles besser wird. Damit wir bekommen, was wir wollen und was uns angeblich zusteht. Damit wir noch mehr gesegnet sind. Wie wir es schon sind. Und vieles von dem klingt dann auch ein Stück weit so wie ein freundliches Angebot, auf das man unbedingt eingehen sollte, wenn das Leben sinnvoll und glücklich werden soll. Der Glaube an Jesus als einen Weg zum Wohlstand und Zufriedenheit und zu einem besseren Leben auf allen Ebenen. Wenn man dann aber ein bisschen genauer hinschaut, ein bisschen hinter die Kulissen, dann sieht man, tatsächlich scheint es heute gleichzeitig vielen eher schlechter wie besser zu gehen, trotz eines solchen angepassten Evangeliums, das doch alle zufrieden macht, wenn es ein solches Leben verheißt. Es stimmt schon, dagegen wirkt die Ankündigung des bevorstehenden Gerichtes, des Zornes Gottes, die Verkündigung des Höllenfeuers, die ewige Verdammnis, vor der uns Gott tatsächlich retten will, ihr Lieben, wie ein Anachronismus aus einer längst vergangenen Zeit, die in unsere moderne Welt nicht mehr hineinpasst und die den Werbestrategien einer modernen Gemeinde oder des modernen Gemeindebaus ein Stück weit zuwiderläuft. Das klingt einfach so negativ. So negativ. Aber genau darum geht es. Ob wir das wollen oder nicht, ihr Lieben. Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er ist am Kreuz für uns gestorben, nicht einfach nur, damit wir ein gutes Leben haben. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache gewesen. Sondern um uns vor der Hölle zu bewahren, vor dem Zorn Gottes zu retten, vor dem ewigen Tod zu bewahren. Jetzt hatten wir gerade Weihnachten und wir haben auch diese Stellen gelesen, wo der Engel kommt und zu Josef sagt, der dieses Kind ja annehmen sollte, in sein Leben aufnehmen sollte, sagt der Engel zu ihm, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und Jesus bedeutet, Gott rettet. Denn er wird sein Volk erretten, heißt es dort. Von seinen Sünden. Von seinen Sünden. So, und das ist das Zentrale des Evangeliums. Das ist die Botschaft, die da lautet, ohne diese Errettung sind wir tatsächlich verloren, dem Zorn Gottes ausgeliefert, ohne jede Möglichkeit, dem Feuer der Hölle zu entfliehen. Hört man selten heute, ich habe auch wenig darüber gepredigt. Das mag halt keiner mehr hören. Und keiner mag mehr darüber sprechen. Es könnte die Leute verschrecken. Ist nicht besucherfreundlich. Vor nicht sehr langer Zeit hat ein Pastor mir gesagt, der hier zu Besuch war. Ich predige nur noch positiv. So, dann versucht man halt, sich in der Welt so gut wie möglich einzurichten, sich anzupassen, keinen Anstoß zu geben, das Evangelium so annehmbar wie möglich zu machen. Allerdings gilt dann die Aufmerksamkeit wirklich mehr den zeitlichen Dingen, die vor uns liegen und den irdischen Tagesthemen, aber kaum mehr der Ewigkeit, die eben nur eine Handbreit von uns entfernt ist. Und im Eifer der täglichen Sorge um den Alltag vergessen wir dann manchmal, dass wir nur Durchreisende sind hier. Wir sind nur Durchreisende, ihr Lieben. Unser Bestimmungsort ist ein ganz anderer. Und egal, was im nächsten Jahr auch kommen mag, ihr Lieben, wir sind Reisende unterwegs zu dem Ort unserer Bestimmung, unserer ewigen Bestimmung. Und hier, auf dieser Welt, so sagt es Gottes Wort, sind wir Heimatlose. Also ist es gut, sich nicht zu sehr zu setteln und zu sehr einzurichten. Hier sind wir nur vorübergehend und heimatlos, ist tatsächlich so. Und deswegen heißt es hier in Hebräer 13, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Oder in einer anderen Übersetzung, denn hier auf der Erde haben wir keine Heimat. Unsere Sehnsucht gilt jener künftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Also, hier heißt es, und nicht nur an dieser Stelle, hier haben wir nicht. Hier haben wir keine. Hier ist nicht. Und wer das aus den Augen verliert, der hat eigentlich schon die rechte Perspektive verloren. Wenn das keine Rolle für uns spielt. Sein Bestreben kann dann nur diesseitig sein. Und er wird kaum den Strapazen oder er wird kaum die Strapazen einer solchen Reise auf sich nehmen, auf der wir uns befinden. Wird ständig versuchen, diesen Dingen aus dem Weg zu gehen, da er ja im Hier und Jetzt schon alles haben möchte, was aber zum großen Teil erst nach unserer Ankunft in dieser Stadt und in diesem Land zu haben ist. Wir wollen einmal, und deswegen mache ich heute nochmal ein Bibelstudium mit uns, den Zusammenhang lesen, in dem dieser Text erscheint. Das ist ja jetzt nur ein einzelner Vers. Wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir. Und ich lese aus der Hoffnung für alle, damit wir ein bisschen verstehen, um was es hier überhaupt geht. Zu oft werden einfach Verse herausgenommen aus Gottes Wort. Die klingen sehr positiv oder auch irgendwie und wir haben den Zusammenhang überhaupt nicht, aber auch hier gilt wieder, es ist wichtig, den Zusammenhang zu verstehen. Um was geht es hier überhaupt? Ich lese aus der Hoffnung für alle, ist etwas leichter zu verstehen, und zwar ab Vers 8, Hebräer 13, Vers 8 bis 14. Und den Vers 8, den kennen wir auch alle sehr gut. Dort heißt es nämlich, Jesus Christus ist und bleibt derselbe gestern, heute und für immer. So, jetzt bekommt er auch in Bezug auf diesen Text ein bisschen Kontext mit. Ja? Und dann eben auch auf diesen Vers 14, wo es heißt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Jesus Christus ist und bleibt derselbe gestern, heute und für immer. Darum lasst euch nicht durch alle möglichen Lehren in die Irre führen. Es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt. Fest im Glauben wird man nicht, indem man auf bestimmte Speisen verzichtet. Das hat noch niemanden genützt. Wir haben einen Altar, das Kreuz, an dem Jesus seinen Leib als Opfer darbrachte. Daran haben die keinen Anteil, die ihre Rettung von den Opfern im jüdischen Heiligtum erwarten. Einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, bringt der hohe Priester das Blut von Opfertieren in das Allerheiligste, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Die Tiere selbst werden aber außerhalb der Stadt verbrannt. So starb auch Jesus außerhalb der Stadt, um durch sein Blut die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Also lasst uns nun zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat. So, bis hierher ist das Ganze einigermaßen verwirrend, würde ich sagen, oder? Wie hängt es denn mit unserem Vers zusammen, der jetzt kommt? Um was geht's hier überhaupt? Was hat es mit diesem Vers zu tun? Jetzt der nächste in Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich kann euch immer wieder nur ermutigen, lest den Kontext, um zu verstehen, was überhaupt gesagt wird. Ich möchte kurz auf einige Dinge eingehen, auf die uns dieser Text jetzt hinweist, in Bezug auf die Jahreslosung. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So, auch hier sehen wir gleich dann in Vers 9, dass der Schreiber erneut mit Nachdruck darauf aufmerksam macht, sich nicht durch alle möglichen Lehren in die Irre führen zu lassen oder vom Weg abbringen zu lassen. Und dabei weist dann im zweiten Teil des Verses 9 und des Verses 10 darauf hin, dass es darauf ankommt, seine ganze Hoffnung auf die Gnade zu setzen, auf das, was Gott tut, und nicht auf irgendwelche religiösen Übungen, auf die eigenen frommen Werke, die uns nicht retten können und die uns nicht helfen werden. Das macht er hier deutlich. Er sagt, entweder wir vertrauen auf das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, oder wir versuchen durch unsere eigenen frommen religiösen Maßnahmen unser Heil zu bewerkstelligen. Dann aber, sagt er, dann schließt es uns davon aus, von dem, was Christus getan hat, und wir haben keinen Anteil an seinem Werk. Ich lege hier aus. Das ist das, was hier gesagt wird zunächst einmal. Die haben keinen Anteil an dem Altar, an dem wir sind, wenn sie an dem anderen Altar bleiben. Der Altar, zu dem wir gehen, ist das Kreuz, wo ein Geschändeter gestorben ist. So macht er deutlich, du musst dich also entscheiden, auf was du bauen willst. Auf das, was du tust, oder auf das, was er getan hat. Entweder bleibst du in deiner Religion der Werke, oder du verlässt dich ganz und vollkommen auf den, der von der Welt verworfen wurde, der abgelehnt wurde und der die Schande des Kreuzes trug. Wenn du das Zweite tust, dich auf ihn zu verlassen, das ist dann der nächste Teil, dann bist du hineingestellt und hineingerufen in einen Prozess, in dem du ähnliche Erfahrungen machst wie der, dem du folgst. Seid ihr noch da? Was bedeutet das nun? Nun, wir sehen das jetzt, er beginnt es zu erklären, anhand der biblischen Geschichte mit Israel in den Versen 11 bis 13, sind die nächsten Verse. Das lese ich nochmal. Dann sagt er jetzt hier, einmal im Jahr am großen Versöhnungstag bringt der hohe Priester das Blut von Opfertieren in das Allerheiligste, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Die Tiere selbst werden aber außerhalb des Lagers verbrannt. So starb auch Jesus außerhalb der Stadt, um durch sein Blut die Menschen von ihren Sünden, von ihrer Schuld zu befreien. Lasst uns also zu ihm hinausgehen, vor das Lager und die Schande tragen und die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat. So, hier geht es zunächst einmal um die Zeit, wo die Israeliten in der Wüste umherwanderten. Um diese Zeit geht es jetzt. Bevor sie in das verheißene Land einziehen konnten. Sie waren heimatlos in dieser Zeit. Und sehnten sich danach, endlich zu Hause zu sein, endlich an dem Ort angekommen zu sein, den ihnen Gott verheißen hatte, wo sie für immer bleiben konnten und wo sie Ruhe bekamen. In dieser Zeit ihrer Wanderschaft gab ihnen Gott seine Gegenwart in Form des Heiligtums in der Wüste, das Zelt der Begegnung oder die Stiftshütte, das Zelt der Zusammenkunft, wo sie dann dort ihre täglichen Opfer brachten und den Kontakt zu Gott pflegten und einmal im Jahr den großen Versöhnungstag feierten. Und an diesem Tag nimmt der Hohepriester das Blut eines geschlachteten Tieres, das Blut, das vergossen wurde für die Sünden des Volkes, um es dann eben hineinzubringen ins Heiligtum, um Sühne für die Sünde zu bewirken. Er sprengte das Blut auf den Deckel der Bundeslade und in der Lade lag das Gesetz, die Gesetzestafeln, das Gesetz, das vom Volk auch ständig gebrochen wurde. Jetzt zieht Gott das Blut der Versöhnung. Gerechtigkeit ist geschehen, das Gesetz ist wiederhergestellt. Und er schaut nicht mehr auf das gebrochene Gesetz und versöhnt das Volk. Die Körper der Tiere aber, und zwar nur der Tiere, die gestorben sind, für die Vergebung der Sünden. Die Körper dieser Tiere durften nicht im Lager bleiben, sondern sie mussten außerhalb des Lagers verbrannt werden. Und dasselbe geschah, nachdem Jahrhunderte später in Jerusalem der Tempel gebaut war. Da gab es ja die Stiftshütte nicht mehr, sondern da war der Tempel da als Heiligtum. Die Kadaver der am großen Versöhnungstag geschlachteten Tiere, die für die Versöhnung des Volkes ihr Blut gaben, die mussten außerhalb der Mauern der Stadt geschafft werden, außerhalb des Lagers, außerhalb der Stadt, um dort verbrannt zu werden. Das war eine Weisung Gottes, die sich durchzog durch die Wüstenwanderungen, auch als sie dann noch im Land waren und als der Tempel schon stand. Dann heißt es hier, Jesus litt ebenfalls außerhalb der Stadttore. Das heißt, er wurde nach draußen an den Platz geführt, um dort gekreuzigt zu werden, wo sonst auch die Kadaver dieser Tiere verbrannt wurden. Und er starb aus demselben Grund. Das gleiche wie sie, als unschuldiges Opfer für die Schuldigen. Das Blut der Tiere wurde in das Heiligtum gebracht, als Sühne für die Sünde des Volkes. Und ihre Körper wurden als ein Zeugnis der göttlichen Entrüstung über die Sünde öffentlich verbrannt, aber außerhalb des Lagers. Und danach war das ganze Lager, das ganze Volk gereinigt von seinen Sünden durch diese Prozedur. Als Jesus jetzt auf diese Weise sein Blut gab und außerhalb des Lagers am Kreuz starb, wurde die Sünde seines Volkes, und das sind alle, die zu ihm gehören, die an diesen verworfenen Glauben, von seinem Volk entfernt. Und jetzt, das ist dann die Folge daraus, jetzt werden diejenigen, die auf dieses Opfer bauen und an den verworfenen Glauben, aufgerufen, ebenfalls das Lager zu verlassen und zu ihm hinauszugehen, außerhalb des Lagers. Und jetzt zitiere ich aus dem Vers hier, und die Schmach auf sich zu nehmen, die auch er getragen hat, und die Verachtung mitzutragen, die auch ihn getroffen hat. Was heißt das jetzt? Was bedeutet das? Nun, das Kreuz, an dem ein solcher Verworfener hing, bedeutet nicht nur Schmerz und Leid, sondern es war eigentlich die Verkörperung von allem, woran Menschen leiden können, und war Ausdruck größter Schmach und Schande und Verachtung. Es gehört mit zum Kreuz hier. In Jesaja 53 lesen wir, er hatte kein Ansehen, keine Ehre, keine Anerkennung. Er wurde verspottet und er war verachtet. Er war so verachtet und schaute so schlimm aus, dass wir das Angesicht abgewandt haben von ihm. Sagt Jesaja im Hinblick auf den Gekreuzigten. So, und ob es dir gefällt oder nicht, dazu werden wir auch hier aufgefordert. Schmach zu ertragen, wollen wir nicht, aber wir werden dazu aufgefordert. Das kann Verlust sein, Verlust von Ansehen, von Ehre, von dem guten Ruf, den du hast, dem guten Namen. Außerhalb des Lagers zu sein, das ist ein stehender Begriff. Außerhalb des Lagers zu sein und die Schmach auf uns zu nehmen, die er getragen hat. Das heißt, Leiden auch zu ertragen, etwas auszuhalten, mit Geduld und mit Beharrlichkeit, ja sogar in Freude das auszuhalten, was aufgrund des Glaubens an den Gekreuzigten, an Jesus auf uns gelegt wird und wozu er uns würdig erachtet, für ihn zu leiden. Und ich sage euch, ihr Lieben, dazu braucht es wahren Glauben. Dazu braucht es Glauben. Dazu braucht es die Grundlage des Wortes Gottes, dass wir gegründet sind in seinem Wort, in den Verheißungen von Gottes Wort. Und es braucht die besondere Hilfe des Heiligen Geistes, der unsere Herzen stärkt, um auch durch solche Lebenswege hindurchzugehen, um das auszuhalten und zu ertragen. Und genau das zeigt, dass wir zu ihm gehören. Außerhalb des Lagers. Das zeigt, dass wir auf nichts anderes bauen, außer auf den, der verworfen wurde, die Grundlage, die gelegt wurde von Gott für alle, die von ihrer Sünde errettet werden wollen. Und das ist ein Teil des Lebens, das uns auch als Christen erwartet. Ich weiß, dass das wenig mit Happy Clappy zu tun hat. Es gibt tolle Zeiten, wirklich, wo wirklich alles nur schön ist. Aber es gibt auch Schwieriges. Warum? Weil wir noch nicht zu Hause sind. Deshalb verweist jetzt der nächste Vers auf die wahre Bestimmung, auf die wir zugehen. Die ist nämlich noch nicht hier. Denn hier auf der Erde haben wir keine bleibende Stadt. Unsere Sehnsucht gilt aber jener künftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Oder aus der Elberfelder, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftig suchen wir. Hier sind wir nur Durchreisende. Wir sind noch nicht angekommen. Wir gehören ehrlich gesagt mehr zur kommenden Welt als zu dieser hier. In 1. Johannes 2, Vers 17 heißt es, die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Welt vergeht. Wir leben in einer Welt, die vergeht, ihr Lieben. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Was bedeutet das jetzt? Nun, Unbeständigkeit ist ein Merkmal alles Irdischen. Ja, alles, was wir sehen, alles, was da ist, einschließlich uns selber, unsere Körper und so weiter, alles ist unbeständig. Wir leben in einem nicht gefestigten, sicheren Zustand. Ständig verändern sich Dinge, dauernd, bei jedem von uns. Wir alle sind permanent irgendwelchen Schwankungen ausgesetzt. Sind Reichtümer sicher? Nein, Reiche werden auch wieder arm. Und trotzdem gibt es manche, die dem Reichtum trotzdem hinterherjagen, weil sie auf ihn bauen, obwohl er nicht trägt und nicht bleibend ist. Nicht von Dauer. Hocherhobene, ich denke hier an unseren ehemaligen Bundespräsidenten Wulff. Mir tut es leid, diese Situation, ja, aber dennoch, es zeigt etwas. Hocherhobene sinken wieder und können fallen. Jemand mit vielen Freunden kann auch ganz schnell einsam werden. Auch das ist möglich. Und wir, unsere Emotionen, wir haben heute große Freude und morgen sind wir in Sorgen. Wenn Jesus sagt, sorgt euch nicht, bedeutet es nicht, dass wir keine Sorgen haben. Er sagt, wenn sie kommen und wenn sie uns angreifen, dann auf ihn zu schauen, auf den, der für uns sorgt, auch in den Dingen. Unser Leben ist nicht dauerhaft, das wissen wir. Aber wir wissen nicht einmal, was der nächste Tag bringt. Das wissen wir nicht. Der Zustand unserer Körper verändert sich. Und Gesundheit, ich sage das wieder mal, ist keine Selbstverständlichkeit. Und dass wenigstens die Renten sicher sind, glaubt seit Norbert Blüm sowieso keiner mehr. Stefan Martin sagte einmal, was ist Geschichte? Zum großen Teil der Bericht einer Abfolge von Dämpfen, die für eine kurze Zeit erschienen und dann wieder verschwanden. Das ist angelehnt an Jakobus, wo Jakobus beschreibt, was der Mensch in dieser Welt ist, ein Dampf. Also Unbeständigkeit ist wirklich ein starkes Merkmal allem Irdischen und die menschliche Natur bildet hier keine Ausnahme. Ja. Wir leben hier noch nicht in dem Zustand unserer letzten Existenz. Das ist wichtig zu wissen. Wir haben hier noch nicht die Vollendung und die Perfektion unserer Erlösung. Das ist noch nicht da. Einiges haben wir jetzt schon und es ist schon vollständig. Jawohl, das stimmt. Unsere Entschuldigung, dass wir nicht mehr als schuldig gelten vor Gott, das ist vollendet. Unsere Rechtfertigung ist komplett. Wir sind Gott recht, weil wir an ihn glauben. Weil wir alles auf ihn gesetzt haben. Alles das ist schon vollendet und es wird in der Zukunft nicht noch besser werden. Aber unsere innere Erlösung, unser Erleben, das wird noch bearbeitet. Ja, und wird noch herausgearbeitet. Und da, wirklich, wenn du ehrlich bist, da ist noch keine völlige Kontinuität in den Erfahrungen bei uns als Christen. Oder hast du den Eindruck, dass du schon angekommen bist? So, und in Anbetracht all dieser Dinge, sagt jetzt Paulus, wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Und Gott selbst versichert uns, dass wir an diesem Ort und in diesem Zustand sein werden. Er sagt es ganz deutlich an den unterschiedlichsten Stellen. Zum Beispiel in 1. Korinther 2, Vers 9, dort heißt es, denn wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Es sprengt alles, ihr Lieben. Das sprengt alles. Oder Hebräer 11, ab Vers 14. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Er spricht natürlich von denen, die aus Ägypten ausgezogen sind, um in das verheißene Land zu kommen. Aber er spricht auch von uns, die wir an einem bestimmten Punkt in unserem Leben unser altes Leben verlassen haben, um mit Jesus zu gehen, um dorthin zu gelangen, wo wir einst sein werden. Und ehrlich gesagt, ich bin ausgezogen vor 33 Jahren und der Weg war nicht immer leicht. Es gab schwierige Dinge, sehr schwierige Dinge, Dinge, die alles gekostet haben, wo du dachtest, du kannst keinen Schritt mehr weitergehen. Aber eines weiß ich möchte keinesfalls zurück dorthin, wo ich herkam. Keinesfalls, weil ich jemand an meiner Seite habe, der die Garantie dafür ist, dass ich das Ziel erreiche. Trotz meiner Schwächen, trotz meiner Persönlichkeit, trotz der Dinge, die so unperfekt sind in meinem Leben, trotz der Dinge, die mich von außen hin angreifen, von innen Kämpfe, von außen Anfechtungen, sagt Paulus. Aber er wird ans Ziel bringen. Aber noch sind wir nicht am Ziel. Wir sind bei ihm und mit ihm, er in uns und wir in ihm. Aber wir sind immer noch auf dem Weg. Dann heißt es weiter, jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen Land. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Wir bleiben nicht Reisende, wir sind unterwegs zu dieser Stadt. Und das, ihr Lieben, das ist der Ausblick in unsere Zukunft. Das ist er. Über alles das hinaus, was hier sonst geschieht. Und das ist kein Traum, es ist kein Wunschdenken, sondern es ist die Zusage Gottes. Es ist schon wahr, in unser gegenwärtiges Leben ist auch ein Leben außerhalb des Lagers. Und es ist nicht völlig frei von Leiden und Schwierigkeiten und Schmach. Wer das hinausnehmen will aus der Nachfolge, der geht fehl, ihr Lieben. Der verkündigt nicht dieses Evangelium, von dem wir in diesem Buch lesen. Wir sind nur Durchreisende auf dem Weg in die himmlische Stadt, ihr Lieben. Das wird schön sein. Und egal jetzt, was auch kommendes Jahr kommen mag, was Gott an Gutem schenkt, oder was er euch auch an Dingen außerhalb des Lagers zumutet. Es ist ein Jahr des Herrn. Und wir gehen hindurch, solange uns der Herr hindurchführt. Und er führt uns so lange, bis wir bei ihm sein werden und ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, ihn erkennen, wie er uns längst erkannt hat. Und egal, was jetzt kommt, Paulus sagt es im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Dort sagt er, wir wissen aber, und das ist etwas, was wir wissen dürfen. Das musst du dir nehmen als dein Wissen, aufgrund der Zusage Gottes, als sein Wort, als seine Verheißung, als sein Versprechen an dich. Nämlich in Hinblick auf die Dinge, die kommen werden. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. So egal, was kommen wird. Das mag eine Erfahrung sein außerhalb des Lagers, die dir vom Menschlichen her überhaupt nicht gefällt. Aber du kannst sicher sein, das wird dir zum Guten mitwirken. Du erreichst das Ziel. Und außerhalb des Lagers zu sein, fühlt sich schon manchmal komisch an. Nicht verstanden zu werden. Abgelehnt zu sein. Einen Ruf zu verlieren. Ist nicht lustig. Aber musst dich auch nicht in der falschen Art und Weise damit auseinandersetzen. Sondern deine Rechtfertigung ist der Herr. Wir dürfen auch Dinge stehen lassen und sie ihm abgeben. In dem Bewusstsein, dass er uns definitiv durchführen wird. Der geschmäht wurde und nicht wieder schmähte. Schreibt Petrus. Nenn mir einen Grund, warum uns das erspart bleiben sollte. Von Gottes Wort her ist es nicht so. Denn er sagt, wir sollen außerhalb des Lagers hinausgehen zu ihm, seine Schmach mit ihm tragen. So, und das sind Realitäten, das ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Das ist keine hohe Theologie, der wir gerne nachstreben würden. Sondern das ist das, was sich in unserem Leben ereignen wird, wenn wir an diesen Verworfenen glauben. Das bedeutet nicht, dass keine Wunder passieren können unterwegs. Wollen wir nicht vergessen. Du wirst Wunder erleben. Aber manchmal wirst du dich auch wundern, was du alles erlebst. Solange du es nur mit ihm erlebst. und durchgehst, ist es gut. Ist es gut. Und dabei kommt man manchmal tatsächlich auch an sein Ende. Aber auch das ist der Zweck des Kreuzes. Es wäre völlig unverständlich, wenn wir dem Gekreuzigten folgten, wenn das Kreuz das Zentrum der Heilsgeschichte ist und wenn das Kreuz nur dazu dient, um uns ein schönes Leben zu ermöglichen, ohne dass wir die Wirkungsweise des Kreuzes in unserem eigenen Leben spüren. So ist es wichtig, sich mit diesen Dingen auch vertraut zu machen. Und nicht nur die emotionale Liebe zu Gott zu entwickeln, weil alles schön ist, können wir ihn natürlich gut lieben, sondern auch diese Dinge mit hineinzunehmen in unser Denken aufgrund von Gottes Wort, was Gottes Wort uns offenbart in diesen Dingen. Es ist beides vorhanden. Aber es kommt die Zeit, wo jede Träne abgewischt sein wird, kein Leid mehr sein wird, kein Schmerz und kein Geschrei, wo keinerlei Not mehr uns trifft. Das ist nicht eine Jenseitsvertröstung, sondern es ist die Möglichkeit, im Diesseits zu leben, ohne ständig hin und her geworfen zu sein von den Wechselfällen des Lebens. Das gibt unserem Leben erst wirklich Standfestigkeit, diese Ewigkeitsperspektive. Und es ist wichtig, dass wir die aufnehmen in unsere Glaubenshaltung, dass wir das nicht wegtun, weil wir meinen, wir sind die Gesegneten des Herrn und uns dürfte nichts widerfahren. Uns wird nichts widerfahren, was er nicht zulässt. Das wird uns nicht widerfahren. Und es wird uns viel weniger widerfahren, wie du vielleicht glaubst. Aber ehrlich gesagt, die Insel, auf der wir leben, die ist schon sehr geschützt. Gehen andere Teile der Welt, sind Leute auf der Flucht ihr Leben lang, haben keine wirklich physische Heimat mehr, ist nichts mehr vorhanden. Hunger, Krieg und so weiter, in vielen Teilen der Welt geschehen diese Dinge. Und wir sind eines der reichsten Länder der Welt und meinen immer noch nicht genug gesegnet zu sein. Das stimmt was nicht, ihr Lieben. Und vielleicht fehlt uns deswegen die Kraft, weil wir nicht mehr genau wissen, wovor wir eigentlich errettet sind. Weil man es kaum noch hört. Weil die Furcht Gottes in Bezug auf diese Dinge kaum mehr vorhanden ist. Deswegen verkündigen wir das. Und wir werden es auch in Zukunft immer weiter betonen. So, wir sind nach wie vor in dieser Entwicklung, wo wir schauen, was sagt denn Gottes Wort überhaupt? Es ist leicht, sich schön klingende Verse aus der Schrift herauszunehmen und zu sagen, ach, das ist ja toll. Aber wir erleben erst, wenn wir den Kontext lesen, dass ein Verständnis kommt, was wirklich gemeint ist. Und dann relativiert sich manches. Und das ist gut so. Denn wir werden nicht frei, wenn wir an unsere Wunschträume glauben. Aber wir werden freigesetzt, wenn wir die Wahrheit erkennen. Dann werden wir freigesetzt, für ihn zu leben. Ist das gut? Es ist gut, ihr Lieben. Es ist gut. Lasst uns mal aufstehen.